bei jeder Wirtschaftlichkeitsprüfung zeigt sich immer, dass bestimmte Leistungspositionen möglicherweise zu hoch und damit unwirtschaftlich abgerechnet worden sind. Es zeigt sich aber oft auch, dass bestimmte Leistungsbereiche, naja, wie soll ich das jetzt sagen, unterversorgt geblieben sind. Da sind also möglicherweise Leistungspotenziale gar nicht genutzt worden, obwohl sie nutzbar gewesen wären. Ja, man sollte tatsächlich hingehen, man sollte seine Abrechnung verteidigen, man sollte seine Behandlungsweise vorstellen, die Praxisbesonderheiten einmal erläutern. Damit, nach meiner Erfahrung, lassen sich schon ganz, ganz viele Fragen der Prüfungsstelle, der Teilnehmer der Prüfungsstelle, der vertragszahnärztlichen Kollegen, die dort sitzen und auch prüfen, aus dem Weg räumen. Und damit kommt es häufig eben nicht zu den Konsequenzen.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall
und Karl-Heinz Schnieder.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder eben werden könnten.
Vor einigen Folgen, genauer in der Folge 27 im Juni diesen Jahres, haben wir uns mit dem Thema der Wirtschaftlichkeitsprüfung befasst. Im Nachgang kamen doch einige Nachfragen und das Interesse war wirklich sehr, sehr groß, so dass wir das gerne aufgreifen möchten und da an die Folge 27 einfach anknüpfen möchten.
Ja, und auch beim Thema Honorarverteilungsmaßstab, da hatten wir ja auch mal kurz drüber gesprochen, gibt es einiges zu beachten, denn diese HVMs sind trotz des offiziellen Endes der Budgetierung noch nicht ganz verschwunden. Naja, und da Karl-Heinz Schnieder das als Experte beim ersten Mal so super gemacht hat und so umfassend bearbeitet hat, übernimmt er das dann heute auch wieder.
Vielen Dank, liebe Marion, für das Lob. Es hat auch großen Spaß gemacht und diese Themen Honorarverteilung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsprüfung, die sind ja auf den ersten Blick gar nicht sexy, aber wenn man als Praxis betroffen ist, dann werden sie doch wirklich bedeutend. Und die Reaktionen auf unsere letzte Folge zeigen mir auch, dass es doch eine große Gruppe von betroffenen Praxen in der Republik gibt. Aber auch für mich kein Wunder, weil die Prüfgremien, die sich auf alle KZV im Bundesgebiet ja verteilen, arbeiten. Sie überlegen, welche Praxen möglicherweise gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit verstoßen haben. Insofern ist da eine Bewegung drin und auch in dem Thema Honorarverteilung ist eine Bewegung. Da kommen wir dann gleich zu. Vielleicht starten wir erstmal mit dem Thema der Wirtschaftlichkeitsprüfung.
Ja, starten wir. Übrigens, wir verlinken natürlich die erste Folge unten nochmal in den Shownotes, damit die auch jeder finden kann. In der ersten Folge hatten Sie ja schon berichtet, dass vor allem junge Praxen bei Auffälligkeiten erstmal eine Einladung zu einer Beratung bekommen. Jetzt sind diese Anschreiben dazu aber häufig sehr behördlich formuliert und viele junge Praxen haben dann Sorge, dass sie dann doch Konsequenzen fürchten müssen, dass da so doch noch was auf sie zukommt. Können Sie vielleicht noch mal kurz erläutern, wann man so eine Beratung bekommt, was es damit auf sich hat und ob das auch tatsächlich Konsequenzen haben kann, zum Beispiel, wenn man einfach nicht hingeht?
Fangen wir vielleicht mit dem letzten Punkt an. Nicht hingehen ist eigentlich immer schlecht, es sei denn, es gibt besondere Gründe, dies nicht zu tun. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Generell ist eine Beratung, die durch die Prüfungsgremien erfolgt, auch als eine sogenannte Maßnahme zu verstehen. Also das Gesetz schreibt vor, dass, sofern man gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit, der Behandlungsweise verstößt, es zu Beratungen aber auch zu Honorarkürzungen kommen kann. Beratung ist also die mildere Maßnahme, aber sie ist eine Maßnahme. Die Beratung ist, wenn man so will, ich sage das mal ganz salopp, der Schuss vor dem Bug. Man bekommt damit signalisiert, dass nach Überprüfung der Abrechnung des betreffenden Quartals die Prüfungsstelle der Auffassung ist, dass hier ein Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot vorliegen könnte. Und um der betroffenen Praxis darüber einen Hinweis zu geben, gibt es die sogenannte Beratung. Sie ist vielerorts oft sehr kurz gehalten, 2-3 Sätze. Beispielsweise, Sie sind auffällig im Bereich der OPGs, der Gebührenposition BMA L 935D. bitte achten Sie zukünftig auf eine strengere Indikation. Mit einem solchen Satz kann man als Betroffener wenig anfangen. Man weiß überhaupt nicht, was damit gemeint ist, nur dass die Anzahl der abgerechneten OPGs scheinbar zu hoch ist. Gleichwohl gibt es auch wiederum Prüfungsstellen, die machen sich sehr viel Mühe und Arbeit und haben ein sehr umfassendes Beratungsschreiben auf den Weg gebracht. Wie gesagt, die Beratung ist der erste Hinweis darauf, dass die Prüfungsstellen die Praxis im Blick haben, dass die Prüfungsstellen zunächst einmal eine Beratung aussprechen wollen und dann warten sie ab, ob die nächsten kommenden Abrechnungen tatsächlich sich anders verhalten bezüglich der betroffenen Gebührenposition. Hat es dort eine Veränderung gegeben, dann ist in der Regel nichts mehr weiter zu erwarten. Hat es keine Veränderung gegeben, weil die Praxis sagt, nee, das ist unser Behandlungskonzept, nee, das sind unsere Praxisbesonderheiten, dann kann es durchaus auch zu einer sogenannten Maßnahme kommen, zu einem Regress kommen. Also, das bedeutet, Beratung ist eine Maßnahme. Selbst wenn man sich davon im Grunde ungerechtfertigt betroffen fühlt und sagt, nee, die Beratung brauche ich nicht, meine Abrechnung, meine Behandlung war wirtschaftlich, dann kann man auch gegen diese Beratung Widerspruch erheben und damit geht dann das Verfahren in die nächste Verwaltungsebene, nämlich zum Beschwerdeausschuss.
Werbung. 2026 feiern wir 40 Jahre Berliner Zahnärztetag. Feiern Sie mit uns! 40 Jahre kompetente zahnärztliche Fortbildung. Spannende Vorträge, interaktive Sessions und neue Impulse für Ihren Praxisalltag. Jetzt anmelden für den Jubiläumskongress am 13. und 14. März 2026 unter quint.news/bzt.
Also, das ist so der erste Punkt. Beratung ist der Schuss vor dem Bug und man sollte die auch durchaus ernst nehmen. Man sollte sich daraufhin die Abrechnung anschauen, vielleicht auch die Indikation mal überprüfen, ob es tatsächlich immer beispielsweise bei jedem Neupatienten ein OPG sein muss, was garantiert oft nicht der Fall sein muss. Dann ist eine Beratung auch sehr sinnvoll und dann sollte man sich auch entsprechend darauf einstellen.
Okay, sehr wichtiger Hinweis. Also ernst nehmen, in Anspruch nehmen, gegebenenfalls auch nachfragen oder sagen, hier ist doch Praxisbesonderheiten, wie sehen Sie das, wenn wir das jetzt so darlegen und so, dass man einfach auch eine gewisse Sicherheit hat dann, falls auch Unsicherheiten bestehen. Gerade bei jungen Praxen ist das ja mit der Abrechnung und mit den vielen Neupatienten oder mit den Maßnahmen, die man da so vorhat, häufiger, dass man da auffällig wird, ne?
Absolut, ja. Gerade weil zu Beginn der zahnärztlichen Tätigkeit natürlich noch die Universität im Hintergrund sehr nah ist, wo man eben tatsächlich eine idealisierte Behandlung vielleicht im Kopf hat, gelernt hat, die aber häufig eben mit den vertragszahnärztlichen Grundsätzen weniger zu tun hat. Hier gibt es eben dieses Wirtschaftlichkeitsgebot des Paragraphen 12, Sozialgesetzbuch Römisch 5, zweckmäßig, notwendig und ausreichend dürfen die Leistungen nur sein. Das ist dann häufig so von den Prüfungsgremien so verstanden, eben, dass es da auch keine Zuteilung von Leistungen, aber doch eine Begrenzung von Leistungen gibt. Und spannenderweise ist das immer wieder auch, und darauf möchte ich einmal deutlich hinweisen, ein Widerspruch zu dem, was der Vertragszahnarzt seinem Kassenpatienten schuldet. Er schuldet ihm nämlich eine Behandlung nach dem Sorgfaltsmaßstäben des Zivilrechts. Und diese Sorgfaltsmaßstäbe des Zivilrechts haben häufig mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot nur am Rande zu tun. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. In einem Gerichtsprozess über einen Schadensersatzanspruch eines Patienten, der klagt, kommt der Gutachter, der eingeschaltet worden ist, zu einem Ergebnis und sagt, naja, hier hätte man sicherlich ein OPG machen müssen, dann hätte man möglicherweise Wurzelreste erkannt etc. etc. Und die Folgen wären im Grunde genommen da nicht eingetreten, hätte man das behandelt. Der Zahnarzt lässt sich ein und sagt, ja, aber bitte, sorry, ich bin regelmäßig im Regress, was meine OPGs betrifft. Ich bin hier scheinbar unwirtschaftlich. Und da wird der Richter ihn nur müde anlächeln und sagen, das interessiert mich relativ wenig. Sie haben hier einen Behandlungsvertrag abgeschlossen mit dem Patienten und zwar nach den zivilrechtlichen Maßstäben. Und sorgfältig ist das, was momentan nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft im Grunde geschuldet wird. Also hier fällt das auseinander, was Wirtschaftlichkeitsgebot und Sorgfaltsmaßstab nach Zivilrecht ist. Das ist aber nun mal leider so und ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass das manchmal ein Widerspruch sein kann. Dann die oft aufkommende Frage, Marion, die immer wieder gestellt wird, ja, ich bekomme den Beratungshinweis oder ich bekomme von der Prüfungsstelle eine erste Entscheidung mitgeteilt. Auch ein kleiner Regress kann drin sein. Dann taucht ja, das ist ja ein rein schriftliches Verfahren bis dahin. Zunächst einmal, viele Prüfvereinbarungen, und deswegen sollte man die sich immer auch anschauen, wenn man Betroffener ist, haben die Möglichkeit aber, dass man auf eigenen Antrag auch an der Sitzung der Prüfungsstelle teilnehmen kann. Und das sollte man meines Erachtens auch tun. Ja, man sollte tatsächlich hingehen, man sollte seine Abrechnung verteidigen, man sollte seine Behandlungsweise vorstellen, die Praxisbesonderheiten einmal erläutern. Damit, nach meiner Erfahrung, lassen sich schon ganz, ganz viele Fragen der Prüfungsstelle, der Teilnehmer der Prüfungsstelle, der vertragszahnärztlichen Kollegen, die dort sitzen und auch prüfen, aus dem Weg räumen. Und damit kommt es häufig eben nicht zu den Konsequenzen. Andererseits hat man eben dieses schriftliche Verfahren eingeführt, auch um dem Herr der vielen Prüfanträge oder um auch diesen vielen Prüfanträgen Herr zu werden. Also man wollte das Verwaltungsverfahren damit verschlanken. Ich rege aber immer an, dass man dort auch die mündliche Verhandlung beantragt und auch dorthin geht. Ausgenommen sind Bagatellkürzungen. Die können wir aber außer Acht lassen.
Oh, wichtiger Hinweis, ja. Jetzt haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es ja so häufig beanstandete BEMA-Ziffern gibt. Also zum Beispiel das berühmt-berüchtigte OPG wird ja häufig genannt oder andere Dinge, die sich aus Sicht der KZV und der Kassen dann als auffällig darstellen, weil die zu häufig berechnet werden. Sie blicken ja auf eine lange Zeit von Wirtschaftlichkeitsprüfungsverfahren zurück. Hat sich das über die Jahre geändert? Das Leistungsgeschehen hat sich ja auch verändert und es gibt ja auch neue Positionen im BEMA. Sind das immer noch die alten Klassiker oder kommen da neue Dinge zum Tragen?
Also es gibt immer noch die alten Klassiker, tatsächlich. Das Bundessozialgericht spricht ja auch bei den Zahnärzten von einer sehr homogenen Arztgruppe, die dort unterwegs ist. Das Leistungsportfolio ist im Vergleich zu den Ärzten, wo wir regelrechte große Bände haben von Gebührenpositionen, hier von einem sehr überschaubaren Leistungsrahmen. Aber es gibt tatsächlich auch neue Positionen. Wir können die neuen Positionen nennen zur Behandlung von pflegebedürftigen Personen. Hier habe ich bis dato noch keinen Prüfantrag erlebt. Scheinbar gehen die Prüfungsstellen den Weg mit, dass hier die Notwendigkeit und die kolossale Unterversorgung der Pflegebedürftigen in den Pflegeheimen Rechnung getragen wird. Und die Praxen, die sich damit beschäftigen, nach meiner Erfahrung sind es leider immer noch nicht genug, die das tun, wird man hier den aktiven Praxen eben auch, ich sag das mal, gewähren lassen und dort auch die Leistung erbringen und sie nicht in Zweifel stellen, wenn sich jemand eben wirklich die Mühe macht, Pflegeheime da zu betreuen. Ein anderer Punkt sind die neuen Füllungspositionen bei Kindern, die 13 E, F, G und H. Das sind ja auch neue Füllungspositionen, die es erst seit einigen paar Jahren gibt. Hier habe ich allerdings schon Kürzungen erlebt, und zwar mit folgender Besonderheit. Praxen, die sich ganz speziell auf die Behandlung von Kindern spezialisiert haben, haben in diesem Leistungsbereich extrem hohe Abrechnungswerte. Sie fallen damit bei der statistischen Vergleichsbetrachtung komplett aus dem Rahmen. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Prüfungsstellen mancherorts noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich habe einen Fall, da hat eine Prüfungsstelle dieser betroffenen Praxis hat versucht, sich damit zu behelfen, dass man diesen hohen Überschreitungswerten dadurch beikommt, indem man der Praxis höhere Toleranzen gewährt hat. Also Toleranzen von, ich nehme das mal bei der 13e, von plus 500%. In der Regel gibt man Toleranzen plus 100, 150, 200 im Höchstfall. Hier hat man 500-600% Toleranz gegeben und was darüber hinaus abgerechnet würde, gekürzt. Diese Praxis hat sich aber derart auf diese Behandlung spezialisiert, dass der Kürzungsrahmen hoch im sechsstelligen Bereich noch lag, auch nach Kürzung noch. Meine Frage an die prüfenden Zahnärzte, warum geben sie nicht 800% oder 750, wie kommen sie auf diese 500, machte deutlich, dass man sich da wirklich nicht zu helfen wusste, wie man mit diesem Thema umgehen sollte. Ich habe dann vorgeschlagen, sich doch mal einige Behandlungsfälle anzuschauen, um zu schauen, was ist denn jetzt konkret in dieser Behandlung passiert? War das notwendig, was da gemacht worden ist? Das hat man aber abgelehnt. Wir sind dagegen dann auch in die Beschwerde gegangen. Der Beschwerdeausschuss hat diese Toleranzen im Grunde genommen bestehen lassen, hat aber darüber hinausgehende Leistungspositionen umgewandelt in F1 und F2. Damit hat sich dann die Kürzung halbiert, aber war immer noch im hohen fünfstelligen Bereich. Und mit diesem Verfahren liegen wir gerade beim Sozialgericht in der Klage, weil wir sagen, das ist keine intellektuelle Wirtschaftlichkeitsprüfung. Diese Praxis ist nicht vergleichbar mit der Vergleichsgruppe, die ansonsten herangezogen wird. Also an diesem Fall erkennt man, dass eine Praxis, die sich auf diese neue Behandlungsmöglichkeit spezialisiert hat, riesen Ärger bekommen kann mit den Prüfgremien.
Nun ist das ja ein Fall, der noch geprüft werden wird, weil das geht ja immer rückwirkend. Aber die Positionen sind ja jetzt mit der Neuregelung zum Amalgam zum Beginn dieses Jahres ja dann noch weggefallen, weil das war ja die quasi amalgamfreie Füllung bei Kindern, ne, die da betroffen war. Die gibt's ja in dieser Form nicht mehr, weil da werden ja jetzt andere Materialien verwendet, weil ja kein Amalgam mehr verwendet werden darf. Aber in die Prüfung kommen die ja trotzdem noch, weil es wird ja rückwirkend geprüft. Ne? Das kann schon noch passieren.
Das wird rückwirkend geprüft und das zeigt deutlich auf, dass wenn man neue Positionen installiert, die ganz besondere Fallkonstellationen betreffen sollen, also Pflegebedürftige, hier waren es die Kinder, dann ist die Gefahr nicht zu unterschätzen, dass die Prüfungsgremien auf einen aufmerksam werden.
Da sind wir wieder bei dem Thema Begründung. Das hatten wir ja vorhin schon mal, Praxisbesonderheiten und eventuelle Auffälligkeiten, ne, dass man das entsprechend begründen kann und darlegen muss. Da kommt dann immer wieder die Frage, wie ausführlich denn die Begründung in der Behandlungsdokumentation sein soll, ne, oder sein muss. Manche bilden ja so Behandlungskomplexe, davon hatten Sie ja in der ersten Runde in unserem ersten Podcast schon abgeraten, wo bestimmte Leistungen dann immer so dazugehören. Aber Sie haben ja dafür plädiert, dass man gerade, wenn man eine Praxisbesonderheit hat, also viele zum Beispiel pflegebedürftige oder hilfsbedürftige Patienten behandelt, dass man das besser immer praxisindividuell begründet und nicht so komplexe abrechnet, weil das ja immer naheliegt unter dem Motto, wir hauen mal alle Leistungen zusammen, die man da im Maximalfall abrechnen könnte.
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Je nachdem, welche Prüfmethode die Prüfungsstelle anwendet, kommt es hier zu ganz unterschiedlichen Auswirkungen. Wir haben KZV'en, die machen die sogenannte intellektuelle Einzelfallprüfung mit Hochrechnung. Das bedeutet, man prüft einzelne Fälle. Das können bis zu 20% der Abrechnungsfälle sein. Also zum Teil werden hunderte von Patientenunterlagen angefordert, was die Praxen regelmäßig komplett überlastet. Man gewährt dann längere Einreichungsfristen, aber dann werden tatsächlich werden große Listen überreicht mit Patientenfällen, wo dann die Unterlagen eingereicht werden sollen. Ich versuche regelmäßig, mich mit der Prüfungsstelle dahingehend zu verständigen, dass wir beispielsweise nur jeden 50. Fall nehmen oder jeden 30. einfach um diese Flut einzugrenzen. Die hat man einfach rausgezogen, weil diese Prüfmethode, die Einzelfallprüfung mit Hochrechnung, sie erfordert natürlich die Überprüfung einer gewissen Mindestzahl an Behandlungsfällen, um eine, sag ich mal, juristisch haltbare Hochrechnung vornehmen zu können. Es ist eine seltene Prüfungsmethode geworden. Ich glaube, die Hessener wenden sie noch an. Die meisten machen es nicht mehr. Aber auch das Bundessozialgericht hat gesagt, die Regelprüfmethode ist eigentlich die statistische Vergleichsprüfung, wo ich dann halt sehr schnell über die Abrechnungsdaten eine Vergleichbarkeit mit der Praxis herstellen kann. Aber wie gesagt, es gibt eben auch die Möglichkeit dieser Hochrechnung. Erfordert einen riesigen Aufwand. In diesen Fällen, wie gesagt, ist der Versuch des Anwalts eben dahingehend, dieses Volumen zu reduzieren, um dann noch am Ende vielleicht 40, 50 Fälle zu haben, die dann in einigen mehrstündigen Verhandlungen durchgesprochen werden können. Grundsätzlich gilt, die Prüfungsstellen haben den Untersuchungsgrundsatz zu beachten. Das heißt, sie sind ja Behörden im rechtlichen Sinne und sie ermitteln den Sachverhalt von Amts wegen. Das heißt also, sie müssen, wenn ich denen sage, ich habe Praxisbesonderheiten, dann müssen sie auch möglicherweise von sich aus nachfragen. Und andererseits, sagt die Rechtsprechung, sind die Abrechnungswerte in einem besonderen Missverhältnis zur Vergleichsgruppe, dann dreht sich die Vermutung einer wirtschaftlichen Behandlungsweise um, nämlich in eine Vermutung einer möglicherweise unwirtschaftlichen Behandlungsweise. Und dann ist der Zahnarzt gehalten, nachzuweisen, warum diese Behandlungsumfänge notwendig waren. Und hier kommt es jetzt zu einem Widerspruch, der oft schwer auszulösen ist. Wir belegen dann durch Fälle die Praxisbesonderheiten und lesen immer wieder in den Beschlüssen, Praxisbesonderheiten sind zwar vorgetragen worden, aber nicht belegt und nicht bewiesen worden. Und dann kommt die Praxis natürlich an ihre Grenzen. Wie soll man denn beweisen, statistische Auffälligkeiten, wie soll man denn beweisen, dass man mehr besondere Patientengruppen hat als die Vergleichspraxis? Ich weiß nicht, welche Patientengruppen der Vergleichspraxis angeheftet werden. Das bedeutet also, hier wird dem Zahnarzt eine Pflicht auferlegt, die er schwerlich oftmals nur erfüllen kann. Und die Rechtsprechung macht sich das bis dato auch immer wieder leicht und sagt, naja, Nachweispflicht nicht nachgekommen und damit ist die Klage abzuweisen. Wir sind gerade dabei, die Verfahren wieder bis zum Bundessozialgericht zu bringen, um diese Frage neu aufzulegen, weil wir sagen, als Rechtsvertreter der geprüften Praxen, ihr habt die Möglichkeiten, euch das Datenmaterial zu besorgen. Ihr habt auch die Möglichkeit, ich bleibe mal jetzt bei meinem Fall mit den Kinderfüllungen, mit der 13e bis F. Hätte der Ausschuss sich mal 20 von den Fällen angeschaut, die er rein zufällig ausgewählt hätte aus der Abrechnung, um mal zu überprüfen, ob das, was da gemacht wird, tatsächlich auch wirtschaftlich ist, hätte er einen Eindruck gewonnen, dass das möglicherweise alles notwendig gewesen ist. Also von daher gesehen ist das mit der Darlegung eine schwierige rechtliche Sache. Ich empfehle aber meinen Mandanten immer Mitwirkung, Mitarbeiten in der entsprechenden Sitzung, Patientenfälle aufbereiten und auch vorlegen. Alles, was ich denen auf den Tisch lege, müssen sie sich anschauen, Klammer auf, Untersuchungsgrundsatz. Und da müssen sie halt in den Beschluss reinschreiben, wir haben uns 20 Fälle angeschaut, die uns der Zahnarzt vorgelegt hat, wir konnten aber keine Besonderheiten erkennen, Punkt. Dann habe ich es aber im Beschluss drin und kann das auch durch die Gerichte überprüfen lassen, ob diese Feststellungen richtig waren oder falsch.
Das heißt, die Empfehlung, die wir vorhin schon hatten, die Sie schon gegeben haben, also auch schon beim ersten Termin, der ja eigentlich ohne persönliche Anwesenheit abgearbeitet werden kann, doch persönlich anwesend sein, die einige Fälle zur Dokumentation da mitbringen und zu erklären, wo man selber Besonderheiten hat, damit man gar nicht erst dann in diesen Schlepp reinkommt. Und das heißt, was man gut dokumentiert hat und da vorstellen kann, kann dafür zu beitragen, dass man eben auch schon in der ersten Prüfungsschicht sozusagen entlastet werden kann und eben mit einer Belehrung, einer Ermahnung oder mit einem kleinen Regress dann vielleicht rauskommt. Weil ich habe auch gehört, viele KZV sehen es auch gerne, wenn man tatsächlich dann mit seinen Unterlagen auch schon zum ersten Termin, der nicht persönlich sein muss, kommt und das erläutert, dann hätte man oft vieles auch schon vom Tisch, heißt es.
Es gibt die wenigen Fälle, wo ich meinem Mandanten anrate, nicht mit in den Termin zu gehen. Das sind die Fälle, wo sich der Mandant, die Mandantin möglicherweise nicht im Griff haben, also möglicherweise emotional steil gehen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das ist wenig zielführend, führt oft zu Verärgerung und oftmals auch zu einem unnötigen Verschärfungsprozess. Das ist einer der Fälle. Oder aber ich erkenne möglicherweise Dinge in der Abrechnung, die man vielleicht erstmal abstellen muss oder wo man unter vier Augen mal Veränderungen durchführen muss in der Praxis. Auch dann lasse ich den Mandanten manchmal zu Hause. Aber in den allermeisten Fällen ist es sehr ratsam, gemeinsam eben dann auch zum Termin zu gehen. Ich erlebe das auch immer wieder, dass im Ausschuss eben es honoriert wird, wenn der Kollege, die Kollegin auch dann vor Ort sind, sich das auch dann mit den Fachkollegen im Ausschuss diskutieren, die Fragen dann auch mehr oder weniger klären können oder auch sich dann auch konkret auch mal belehren lassen. Auch das ist durchaus, kommt das vor, auch richtigerweise so. Und wenn ich Dinge auch als Anwalt, sorry, wenn ich das mal so sage, aber wenn ich Dinge, die der Ausschuss sagt, für richtig empfinde, dann geht das 1:1 auch in Richtung meines Mandanten, wo ich sage, ja, passen Sie auf, das müssen wir anders machen, das geht so nicht. Also das hat schon eine Funktion, die Mitwirkung hat eine Funktion auch, dass am Ende oftmals die besseren Ergebnisse dabei rauskommen können und von daher geht man in der Regel gemeinsam hin. Umgekehrt, wenn ich alleine hingehe, auch das kommt vor, wo der Mandant mir sagt, Herr Schnieder, ich war einmal da, ich gehe da nie wieder hin. Gehen Sie mal alleine hin, dann ist das immer schon so ein bisschen, naja, sage ich, zu den fachlichen Dingen kann ich wenig sagen, aber wir können uns mal über die Verfahrensregeln einig werden. Manchmal kommen wir auch dann immer noch zu einem sehr guten Ergebnis, nämlich durch einen schönen Vergleich das Verfahren zu beenden.
Werbung. Berliner Teamtag Dental ist die Fortbildung für das ganze Praxisteam. Am 13. März 2026 in Berlin. Kommunikation, Teamkultur, Abrechnung, digitale Helfer, Praxismarketing mit Social Media und mehr. Viel Input und Tipps, wie ihr den Praxisalltag leichter rocken könnt. Jetzt anmelden unter quint.news/teamtag.
Jetzt haben wir, glaube ich, den Komplex mal die erste Fuhre, glaube ich, schon ganz gut abgerundet. Gehen wir mal auf den HVM. Da hatten wir ja schon anfangs drüber gesprochen. Eigentlich ist ja seit diesem Jahr die mal gesetzlich für 2023 und 2024 verordnete Kürzung bei der Gesamtvergütung Geschichte. Die KZVen haben wieder mit den Kassen ohne pauschale Deckelung über die Honorarvolumina verhandeln können. Das war ja im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz von Herrn Lauterbach geregelt worden, dass die Kassen gekürzte Honorarvolumina nur auswerfen müssen. Trotzdem haben einige KZV'en ihren Honorarverteilungsmaßstab beibehalten. Warum machen die das?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, die ich an die Verantwortlichen in den KZV-Bereichen gerne weitergeben würde. Also das hat auch bei uns, auch bei mir zu Erstaunen geführt. Der Gesetzgeber hat eben eine Vorgabe gemacht, wie man die Jahre 23, 24 durch die Installation von Budgets abzurechnen hat. Ich muss vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz erklären, was HVM am Ende bedeutet. Das ist der Honorarverteilungsmaßstab jeder KZV. Die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen zahlen die vereinbarte Vergütung als sogenannte Gesamtvergütung an die KZV. Wir stellen uns das mal als großen Kuchen vor. Der wird errechnet an der Grundlohnsummensteigerung des Vorjahres und da gibt es eine Gesamtsumme und die wird an die KZV als Kuchen, als Gesamtkuchen überwiesen. Und die KZV haben dann die vom Gesetzgeber festgelegte Aufgabe, diesen Kuchen an ihre Mitglieder zu verteilen. Und das tun sie über den sogenannten Honorarverteilungsmaßstab, kurz HVM. Das ist so mal ganz kurz die Voraussetzung. Und der Gesetzgeber hat sich in den Jahren 23 und 24 in diese an sich der Selbstverwaltung obliegende Aufgabe der Honorarverteilung eingemischt und hat gesagt, nein, in diesen Jahren müssen wir die Beiträge stabilisieren und wir geben euch mal vor, dass ihr in diesen beiden Jahren bestimmte Leistungsbereiche budgetieren müsst. Und diese gesetzliche Anordnung haben dann die KZV umsetzen müssen in ihre Honorarverteilungsmaßstäbe. Und das ist höchst unterschiedlich auch passiert. Eindeutig. Ich erinnere an die KZV Nordrhein, die im ersten Quartal des Jahres 23 die Honorarausschüttung um bis zu 30-40% gekürzt hatte, das auch in den nächsten Quartalen fortgesetzt hat, bis man dann am Jahresende feststellte, hoppla, wir haben doch genug Geld, hat alles, was man vorher einbehalten hatte, dann den Praxen ausgezahlt, sodass es am Ende zu überhaupt keiner Kürzung kam. Es gab aber auch KZV-Bereiche, Westfalen-Lippe beispielsweise, da sind doch immer noch auch nach den Nachverhandlungen mit den Kostenträgern immer noch stattliche Honorarkürzungen offen geblieben für diese beiden Jahre, die bis heute auch noch nicht abschließend entschieden sind. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Zunächst einmal, warum das die KZV machen, weiß ich nicht. Ich habe eine nicht belegte Vermutung, und zwar die, dass man merkt, oho, wenn wir unter den Budgetbedingungen, die ja im Grunde ab dem Jahr 24 geendet sind, aber weiter jetzt auch im Jahr 25 erst einmal abrechnen, dann hat das eine gewisse disziplinierende Wirkung auf unsere Praxen, die ein bisschen vorsichtiger sind im Leistungsvolumen in ihrer Abrechnung. Und vielleicht haben wir dann am Jahresende auch wieder genug Geld, dass wir dann im Grunde wieder eine Nachzahlung machen können oder wie auch immer. Oder aber, ganz salopp gesprochen, die Verhältnisse vor Ort mit den Landesverbänden der Kostenträger sind nicht so intakt, dass man sehr schnell wieder an den Verhandlungstisch gehen konnte. Die stimmen zwar nicht zu zum HVM, sie haben auch nur, wenn man so will, ein Anhörungsrecht, mehr haben die da gar nicht zu. Aber möglicherweise will man das Thema erst noch vertagen oder hat andere politische Gründe, die dafür sprechen. Denn eigentlich ist es doch die Selbstverwaltung, die hier wieder die Honorarverteilung autonom entscheiden kann. Und das ist eigentlich ein Mittel der Freiheit. Warum man das nicht nutzt? Interessante Frage, die wir vielleicht nochmal in die KZV weiterreichen müssen.
Also Sie haben schon gesagt, es haben noch nicht alle Praxen für 2023 und 2024 ihre finalen Bescheide unter Berücksichtigung des HVM bekommen. Also es gibt, da hängen immer noch welche in der Luft und wissen nicht, ob sie noch Geld von der KZV bekommen oder gar was zurückzahlen müssen.
Also wenn ich mal in Westfalen-Lippe bleibe, wir haben als letzte Woche noch eine Anfrage gestartet und die Antwort war, die definitiven Honorarendbescheide für das Jahr 23 sind noch nicht raus. Man rechnet damit, dass sie vielleicht noch vor Jahresende abgesetzt werden. Begründung ist noch nicht beendete Verhandlungen mit den Kostenträgern. Ich muss aber vorausschicken, dass es aber dann im Vorfeld immer schon mal wieder gewisse Nachzahlungen gegeben hat. Ja, also wenn die gemerkt haben, wir haben was mit den Kassen vereinbart, da kommt es zu einer Nachzahlung. Das hat man weitergegeben an die Praxen. Ich habe noch jede Menge Praxen mit zum Teil fünfstelligen Regressbeträgen, die immer noch keinen definitiven HVM-Bescheid für das Jahr 23 haben. Und dann natürlich von 24 erst recht nicht. Und das wird in Westfalen-Lippe nicht die Ausnahme sein.
Aber da kann man dann auch keine Fristen setzen, weil die schlichtweg ja sagen, wir verhandeln noch mit den Krankenkassenverbänden nach und hoffen, dass wir noch Geld rauskriegen. Oder, also ich kann mich erinnern, dass es mal berühmt-berüchtigt, früher waren ja HVMs üblich, weil Budgetierung galt bis 2013, dass in Niedersachsen, glaube ich mal, 10 Jahre später noch HVMs gerichtlich ausgefochten worden sind. Also der gilt sozusagen unbefristet.
Wir können etwas in die Geschichte zurückgehen, auch sehr gerne gemeinsam zurückgehen. An diese HVMs Niedersachsen erinnere ich mich noch sehr gut, weil das der Auftakt war einer Klagewelle gegen die KZV, die auch dann lange ihre Honorarbescheide nicht abgesetzt hat. Und dann haben wir eine Flut von Untätigkeitsklagen losgelassen. Das bedeutet, wenn innerhalb einer bestimmten Frist, und das können 6 Monate, sollten mindestens 6 Monate sein, die Behörde auf einen Antrag nicht entschieden hat, dann gibt es das Instrument der sogenannten Untätigkeitsklage. Diese Untätigkeitsklagen, da hat das Gericht es sehr einfach, schaut sich an, gibt es besondere Gründe für die Untätigkeit? Und wenn nicht, dann wird die Behörde verurteilt, den Bescheid zu erlassen und muss die Kosten tragen. Das ist immer sehr unangenehm, weil das häufig auch dann auch die Aufsicht auf den Plan ruft, wenn eine Behörde mehr oder weniger ihrer Arbeit nicht nachkommt. Das Instrument ist leider nur hier untauglich, weil es hier ja um das Verhältnis der Kostenträger zur KZV geht. Das ist eine Ebene, wo die Praxis ja unmittelbar nicht beteiligt ist. Da gibt es also keine Möglichkeiten, da juristisch einzugreifen. Das geht allenfalls auf den politischen Wege.
Ja, spannende Sache. Karl-Heinz, was sind denn bei Ihnen sonst noch für Nachfragen aufgepoppt aufgrund unserer Folge zum Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung? Haben wir da noch was, was wir noch nicht behandelt haben?
Ja, es gab einige Fragen zum Thema, wenn ich Patientenfälle vorlege, kann ich da persönliche Eintragungen, die ich da gemacht habe, möglicherweise schwärzen? Und soll ich dann die ganze Leistungsagenda vorlegen, also die Karteikarte komplett kopieren? Also zunächst einmal, die persönlichen Eintragungen dürfen geschwärzt werden. Das ist überhaupt kein Thema. Da kann man wirklich, das hat nichts mit dem fachlichen Ablauf zu tun. Das hat nichts mit der Leistungsabrechnung zu tun. Das kann man und darf man schwärzen. Dann ist die Frage, ob ich auch Vor- und Nachquartale, die nicht von der Prüfung betroffen sind, ob ich die ebenfalls kopiere und mit einreiche. Da würde ich sagen, klare Antwort des Juristen, es kommt drauf an. Wenn das der Erläuterung dient, beispielsweise, nehmen wir mal an, der Leistungsbereich der Endodontie wird geprüft. Ja, und man hat eine Auffälligkeit gehabt, der Prüfantrag lautet für ein Quartal, er lautet, dass das Verhältnis WK-WF 32 und 35 BEMA-Position, dieses Verhältnis passt nicht zueinander, die Abfüllquote liegt bei 40%, dann kann es sehr sinnvoll sein, Vor- und Nachquartale mit zu überprüfen und einzureichen, weil man sagt, na ja, schaut euch mal die letzten 3, 4 Quartale in der Gesamtschau an und dann stellt ihr fest, weil das ja oftmals eine Behandlung ist, die über mehrere Quartale geht, dass wenn ich 3 oder 4 Quartale betrachte, ich eine Abfüllquote habe von 70, 80, 90%. Und damit hätte ich dann diesen unsäglichen Eindruck dieser niedrigen Abfüllquote in einem Quartal widerlegt durch die Darstellung von Vor- und Nachquartalen. Andererseits lasse ich es weg, wenn es nicht erhellend ist, beziehungsweise wenn es möglicherweise noch Fragen aufwerfen könnte, dann lasse ich die Vor- und Nachquartale weg. Also das wäre so die Antwort zu der Frage, in welchem Umfang ich Patientenfälle vorlege. Dann immer wieder die Frage zur mündlichen Verhandlung gehen, haben wir erörtert. Das ist ein Thema, wo ich sage, ja, es ist in der Regel immer besser. Es gibt Ausnahmefälle. Soll ich einen Anwalt mitnehmen, wurde auch, fragte eine Praxis. In der Regel, sag ich mal so, es kommt auch hier wieder drauf an. Geht es um eine Bagatellprüfung, also eine Leistungsposition, eine Überschreitung von wenigen Prozenten oberhalb der Fachgruppe. Es droht kein großer Regress. Da würde ich immer auch erstmal, oder auch die erste, würde ich erstmal alleine hingehen, mal schauen, was wollen die von mir? Und wenn ich merke, es geht da tatsächlich nur um 2, 3 Rückfragen, dann ist das Thema erledigt, einverstanden, da braucht man keinen Anwalt für. Allerdings muss man sich auch über eins im Klaren sein. Sie haben es angesprochen, es gibt diese formalisierten Prüfanträge. Da ist im Grunde nur drauf ein Kästchen, da steht drauf Gesamtfallwert, das ist der Anlass der Kürzung. Oder halt, da würden 3, 4 Gebührenpositionen benannt. Die UZ, die 10, nehmen wir nochmal die BMF dazu, die 12 und dann noch die OPGs und mehr steht da nicht. Dann darf man nicht dem Irrtum aufsitzen, dass es nur um diese 3 Positionen geht. Überprüft wird immer die gesamte Abrechnung des Quartals. Das bedeutet also, ich muss nicht glauben, das können nur wirklich um wenige gehen. Möglicherweise geht es doch um ganz schön viel. Und von daher gesehen ist vielleicht eine gute Beratung vorher angezeigt. Und dann wird entschieden, gehe ich alleine hin, nehme ich meinen Anwalt mit. Dann bitte den Fachanwalt mitnehmen. Bitte nicht den Hausanwalt, der sonst alles andere zu Hause regelt, weil das sind schon fachliche Themen, die sollte man ein bisschen beherrschen, damit man da auch kein dummes Zeug erzählt. Das finden die Prüfungsgremien auch oft nicht witzig, wenn da wirklich nur rumfabuliert wird und nicht konkret gearbeitet wird. Also das sollte man da schon mal machen. In der Regel dann auch die nächste Frage, die sich dann anschließt. Wer bezahlt diesen Anwalt, den ich mitnehme? Also zunächst einmal ab der zweiten Verwaltungsinstanz, also im Widerspruchs- oder im Beschwerdeverfahren, hat der erfolgreiche Zahnarzt einen Anspruch auf Kostenerstattung durch den Beschwerdeausschuss. Und zu den Kosten gehören auch dann die notwendigen Anwaltskosten. Ist er teilweise erfolgreich, wird die Kürzung von 10.000 auf 5.000 Euro reduziert, hat er in Höhe von 50% seiner verausgabten Kosten Anspruch auf Kostenerstattung. Den Antrag muss er stellen und dann muss der Beschwerdeausschuss die Kosten der Rechtsverfolgung übernehmen. Und dazu zählen dann auch die Anwaltskosten. Ist der Widerspruch nicht erfolgreich, dann bleibt der Zahnarzt auf seinen Kosten sitzen und er zahlt den Anwalt dann selber.
Das heißt, die Empfehlung wäre auf jeden Fall, wenn da so viele Positionen auf der Prüfung draufstehen, die da auffällig geworden sind, ist es besser, sich auf jeden Fall vor der ersten Sitzung in der ersten Instanz sozusagen schon mal anwaltlich beraten zu lassen, damit man richtig agiert, bevor man dann in die Beschwerde geht und dann richtig teuer zahlt, ne, weil man anfangs Fehler gemacht hat.
Würde ich empfehlen, auch bei Kürzungen. Ich habe den Fall gehabt, einer Praxis aus dem Saarland, die hatte eigentlich fast jedes Quartal eine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Die Regresse waren sehr überschaubar. Es ging immer nur um wenige 100 Euro. Also das war jetzt kein Riesenthema. Aber aufgrund der langen Laufzeit der Regresse, also es war fast 4 Jahre ununterbrochener Prüfung, hat dann irgendwann der Vorstand der KZV gesagt, Schluss, hier ist jemand scheinbar uneinsichtig, nahezu renitent. Wir stellen jetzt einen Antrag auf Entzug der Zulassung. Das ist machbar und möglich. Wenn man also sich permanent im Bereich des Verstoßes gegen die Wirtschaftlichkeit befindet, dann ist es möglich, einen Antrag auf Entzug der Zulassung zu stellen. Und dieser Antrag ist auch stattgegeben worden durch die Instanzen hinweg. Also auch bei geringfügigen Kürzungen sollte man nicht permanent Gast in den Wirtschaftlichkeitsprüfungen sein. Das ist auch für eine Strategie der anwaltlichen Verteidigung wichtig, dass es darauf ankommt, A, dass man das zunächst einmal den Regress abwendet oder zumindest stark reduziert und B, genauso wichtig, eben darauf achtet, dass die Praxis sich künftig nicht mehr in dieser Regressschleife befindet, weil es eben zu dieser wirklich dann existenziellen Folge kommen kann, dass man nicht mehr die Zulassung behält. Das wäre dann die bitterste Lösung gewesen da. Mhm. Eine weitere Frage, die auftaucht, Vergleich abschließend ja, nein. Immer wieder eine gern geschilderte Situation ist die, geprüften Zahnärzte sitzen dort, nach 2-3 Stunden wird unterbrochen in der Sitzung, man geht vor die Tür, der Ausschuss berät sich und dann kommt einer mit einer weißen Fahne raus und sagt, passen Sie auf, wenn wir jetzt hier einen Beschluss treffen müssen, dann haben wir einen Regress von 20.000 Euro und wenn wir aber einen Vergleich schließen, dann können Sie hier mit 16.000 Euro nach Hause gehen. Dann ist das Verfahren heute für Sie zu Ende. Was tun in dem Moment? Man hat eine sehr stressige Situation der Prüfung hinter sich. Man sieht, dass man hier Geld sparen kann, nämlich 4.000 Euro. Und man sieht, dass man dann das Verfahren auch erledigt hat. Ich empfehle in diesen Fällen folgende Vorgehensweise. Also wir unterstellen auch, dass ein Anwalt nicht dabei ist, sondern dass man dort alleine ist. In dieser Situation empfiehlt es sich, den Vergleich abzuschließen. Aber dann bitte, man besteht darauf, dass es eine Widerrufsfrist gibt. Dass ich 2 bis 4 Wochen Zeit habe, mich zu beraten zu Hause mit Kollegen, mit einem Anwalt, mit dem Partner, ob man diesen Vergleich tatsächlich rechtskräftig werden lässt oder nicht. Wird dieser Vergleich rechtskräftig, und zwar schon sehr frühzeitig nach der Sitzung, also oder während der Sitzung, dann natürlich ist es klar, dass die Kostenträger sofort weitere Prüfanträge für die nachfolgenden Zeiträume stellen werden, weil sie gesehen haben, aha, im Jahr 21 haben wir jetzt 16.000 Euro, Regress, dann können wir ja für 22, 23 und 24 auch noch die Anträge stellen, wenn es fristmäßig noch geht. Müsste man in die Prüfvereinbarung schauen. Und dann haben wir ordentlichen Regress verdient. Also von daher sehr genau prüfen, Widerrufsfrist darauf bestehen, dass man den Vergleich widerrufen kann, was nicht selten dann vorkommt, wenn ich mir dann die Vergleiche anschaue, dann widerrufen wir die häufig, um dann in die Verhandlung zu gehen und dann neu zu verhandeln und dann meist mit einem besseren Ergebnis. Also Vergleich ja, grundsätzlich ja, Verfahrensbeendigung, auch rauskommen aus der Schleife, B, aber genau hinschauen, unter welchen Konditionen er abgeschlossen wird, notfalls widerrufen, um dann nochmal in die entsprechende Situation neu reinzugehen. Dann war eine Frage, ich habe eine HVM-Regresskürzung bekommen für das Jahr 24. Gleichzeitig habe ich eine Wirtschaftlichkeitsprüfung im Jahr 24 gehabt. Ich habe das Gefühl, dass ich hier doppelt bestraft worden bin. Das ist manchmal auch so tatsächlich, darauf muss man achten. Man muss sich zu vergegenwärtigen, auf welcher Basis prüfen die Prüfungsstellen die Abrechnung. Sie prüfen auf Basis der Zahlen der Abrechnungshäufigkeiten, die die KZV den Krankenkassen gemeldet hat. Das bedeutet also, die Kassen haben ein Zahlenmaterial vorliegen, was nicht HVM bereinigt ist. Und damit stellen sie ihre Anträge auf Wirtschaftlichkeitsprüfung und dann kommen die zum Ergebnis, ist alles unwirtschaftlich, machen wir einen Regress und dann kommt eine Regresssumme dabei raus. Aber das, was da regressiert wird, hat zum Teil der Zahnarzt gar nicht bekommen, weil er vorher durch den HVM ebenfalls für den gleichen Zeitraum eine Kürzung erfahren hat. Hier muss eine Neuberechnung des HVMs stattfinden. Das geschieht mancherorts automatisch, mancherorts aber auch nur auf Antrag. Das heißt also, in den Fällen, wo es eine Doppelbelastung, HVM-Kürzung und Wirtschaftlichkeitsprüfung gegeben hat, empfiehlt es sich zu schauen, ob denn hier der Regress auch gegengerechnet worden ist. Manche machen das wie folgt, wie in Niedersachsen beispielsweise. Die prüfen nach der Regressfestsetzung, hat es für die Praxis in dem Zeitraum eine HVM-Kürzung gegeben? Und wenn ja, wird der Regress um die in entsprechenden Quotienten bereinigt. Das heißt, statt 15.000 Euro Regress kommen dann HVM bereinigt nur 11.000 dabei raus. Dann hat man quasi die Bereinigung schon inklusive. Ich bin oft nicht in der Lage, das mathematisch nachzuvollziehen. Das sind komplexe Formeln. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe es nicht verstanden oder es ist mir zu hoch oder zu gering gegriffen in dem Fall, stelle ich einen Antrag auf entsprechende Klarmachung und Neuberechnung. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Und vielleicht die letzte Frage noch, die aufgetaucht ist. Ich hatte das in der letzten Folge angesprochen, die sogenannte Potenzialanalyse einer Praxis. Bei jeder Wirtschaftlichkeitsprüfung zeigt sich immer, dass bestimmte Leistungspositionen möglicherweise zu hoch und damit unwirtschaftlich abgerechnet worden sind. Es zeigt sich aber oft auch, dass bestimmte Leistungsbereiche, naja, wie soll ich das jetzt sagen, unterversorgt geblieben sind. Da sind also möglicherweise Leistungspotenziale gar nicht genutzt worden, obwohl sie nutzbar gewesen wären. Obwohl Leistungen sogar manchmal erbracht worden sind, aber die dann gestrichen werden. Und sowas sich anzuschauen, da sollte so ein Prüfverfahren Anlass sein, sich die KZV-Abrechnung einmal genau anzuschauen, ob auf der einen Seite zu viel, auf der anderen Seite auch vielleicht möglicherweise Potenziale nicht gehoben werden. Und das macht man durch eine Potenzialanalyse, indem man sich diese 100-Fall-Abrechnung genau anschaut. Und ich erlebe das nicht selten, dass der Regress sich dann auch wieder ausgleichen lässt, indem man dann zukünftig möglicherweise seine Abrechnung noch einmal überarbeitet und möglicherweise auch andere Schwerpunkte setzt oder auch Leistungspotenziale mit in den Blick nimmt, die man vorher nicht in den Blick gehabt hat. Also das nenne ich dann Potenzialanalyse. Dazu auch eine Frage. Ja, wer macht das? Das gibt nicht viele, die das im Grunde in der Republik können. Da muss man sich halt mal informieren. Ich mache da jetzt auch keine Eigenwerbung.
So. Also es gibt natürlich auch noch diverse andere Anbieter und ja. Es gibt die großen einschlägigen Expertinnen und Experten, die also solche regelmäßigen Schulungen auch zu neuen Themen machen. Ich habe gerade einen Fachbeitrag bearbeitet zum Thema die neue Früherkennungsuntersuchung für die ganz, ganz Kleinen, die 0- bis 6-Jährigen, die ja jetzt in dem Kinderuntersuchungsheft in das gelbe Heft mit reinkommen. Also da sind dann auch neue Dinge, die dann neu kommen, die man dann auch natürlich entsprechend abbilden muss. Und bei der Gelegenheit kann man natürlich dann auch mal mit Expertinnen und Experten über die Themen gehen, wo man in der Wirtschaftlichkeitsprüfung auffällig geworden ist. Ja, ich glaube, wir könnten aus diesem Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung einen eigenen Podcast machen. Ich glaube, da hätten wir genug Futter für jeden Monat auch noch eine neue Folge. Aber ich glaube, das schaffen wir jetzt im Moment.
Das schaffen wir wirklich nicht. Nee.
Lieber Karl-Heinz, ganz herzlichen Dank. Das soll es für heute, glaube ich, erstmal gewesen sein. Das muss man ja auch alles erstmal verdauen an Informationen. Vielen Dank für die Einblicke. Wir freuen uns natürlich nach wie vor auf Fragen aus unserem Hörerkreis zu dem Thema. Wir werden verlinken, was wir unten schon an Futter haben und in den Shownotes und freuen uns natürlich, wenn dann Fragen an uns kommen. Also ganz herzlichen Dank für die heutige sehr informative Runde.
Ja, mein Dank geht auch zurück. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Entschuldigen Sie bitte den Redefluss. Ich komme bei diesem Thema immer wieder gerne. Ich werde warm, ich laufe warm bei diesem Thema. Es hat mich von Anfang an meiner beruflichen Karriere begleitet. Und ich glaube, ich werde in einigen Jahren auch mit dem Thema in den Ruhestand gehen. Aber das macht gar nichts. Mir macht das große Freude, dazu zu referieren oder auch zu helfen. Also schreiben Sie uns an, schicken Sie uns eine kurze Mail oder etwas, wenn Sie da Fragen zu haben. Wir freuen uns drüber und wir bleiben auch in diesem Thema und an dem Thema Honorarverteilung natürlich weiter für Sie am Ball.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor, diesmal mit Dr. Karl-Heinz Schnieder, heute in der Funktion als Experte, der uns ein aktuelles Update zum Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung und Honorarverteilungsmaßstab gegeben hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie also Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@quintessenz.de.
Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und, jetzt kommt Plattdeutsch, Rutschkorn. Das heißt, lassen Sie es gut gehen.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.